Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Vielen Dank euch zwei. Ja, Aufträge hat nicht nur James Bond bekommen, haben auch wir als Gemeinde, mit dem Unterschied, dass unsere Aufträge, die wir als Gemeinde haben, sich seit 2000 Jahren nicht geändert haben. Wir haben vor 2000 Jahren als Gemeinde, als Christen einen Auftrag bekommen und das ist noch derselbe wie heute. Das Spannende ist nur, wir leben in einer neuen Zeit. Dinge verändern sich. Und die Frage ist darum immer wieder neu und für jede Generation wieder neu. Was heißt das heute für unsere Generation, die wir erreichen wollen? Das ist so ähnlich wie beim Musikgeschmack. Ich weiß nicht, was für eine Musik du gerne hörst. Ich höre gerne so Rock, Pop und vielleicht mal zum Abendessen Klassik. So richtig einfach, wenn man mal den ganzen Tag so volle Dröhne Ohren hatte, ein paar Kinder vielleicht, die geschrien haben. Dann ist am Abend Abendessen mit Klassikmusik wirklich entspannt. Einer der, wahrscheinlich der größten Liedermacher und Komponisten, die jemals gelebt haben, ist mit ziemlich Sicherheit Johann Sebastian Bach. Hier seht ihr ihn auf so einer Büste. Johann Sebastian Bach war und ist bis heute einer der Meister der Klassik. Robert Schumann, ein ebenfalls sehr bekannter Musiker, hat einmal gesagt, wir sind alle Stümper gegen ihn. Von Johann Sebastian Bach stammen so ganz berühmte Stücke wie zum Beispiel das Weihnachtsoratorium oder die Matthäus-Passion. Dieser Mann, Johann Sebastian Bach, der hat mich tief beeindruckt, aber ehrlich gesagt, jetzt wird es ehrlich, nicht wegen der Musik, sondern wegen einer Sache, die er offen zur Schau gestellt hat. Er hat unter jedes seiner Schriftstücke, unter jedes seiner Musikstücke etwas drunter geschrieben, nämlich drei Worte. Soli Deo Gloria. Für die Lateiner, Gott allein die Ehre. Und auch wenn wir heute die Musik von ihm anhören, kommen wir nicht daran vorbei, das zu lesen. Kein Musiker, kein Komponist kommt daran vorbei, das zu lesen, wenn er die Noten von Johann Sebastian Bach anschaut. Bach hat seine Musik einem Ziel gewidmet, einem Auftrag. Ich möchte mit meiner Musik Gott die Ehre geben. Und das ist bis heute wie ein Statement unter seiner Arbeit stehen geblieben, am Ende seines Lebens. Selbst wenn wir ihn nicht kennen, vielleicht nicht mal die Lebensgeschichte von ihm kennen, trotzdem wissen wir, das war seine Motivation. Gott allein die Ehre. Und das bringt mich selber so ein bisschen auch ins Nachdenken. Steven, was werden die Leute mal sagen über dich? Was werden sie mal sagen, wofür hat Steven gelebt? Wofür haben wir gelebt als Stund, als Gemeinschaft? Wofür sind wir bekannt geworden? Haben die Dinge, die wir tun, Bedeutung für die Ewigkeit? Geht es uns darum oder geht es mir darum, dass mich Leute toll finden oder darum, dass sie Gott toll finden, dass sie Jesus toll finden, dass Gott groß gemacht wird? Dieses Lebensprinzip von Johann Sebastian Bach, Soli Deo Gloria, stammt aus dem Neuen Testament. Genauer gesagt aus dem 1. Korintherbrief. Dort schreibt Paulus in 1. Korinther 10, ob ihr nun esst oder trinkt, was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Im Grunde sagt er nichts weiter als alles. Alles, was ihr tut, soll einen Grund haben, nämlich um Gott Ehre zu machen. Selbst so banale Dinge wie Essen und Trinken. Ich frage mich, wie sieht das aus, Gott die Ehre zu geben? Wie funktioniert das? Warum sollen wir Gott überhaupt die Ehre geben und was bedeutet das? Und um diese drei Fragen wird es heute gehen. Wir sind in Schöneich, kurz vor der Weihnachtszeit, die ich übrigens richtig schön fand, haben wir begonnen, 5 Aufträge durchzugehen. Die 5 Aufträge des Neuen Testaments, die Jesus uns Christen seiner Gemeinde gegeben hat. Keine neuen Aufträge, aber wichtige Aufträge. Und nur, sie sind deshalb so wichtig, weil nur wenn wir sie kennen, können wir das Ziel unseres Lebens, das Ziel einer Gemeinde überhaupt erreichen. Und wir müssen sie immer wieder neu hochhalten. 3 Aufträge hatten wir hier schon
Und heute geht es um den vierten. Allerdings würde ich sagen, dieser vierte, der ist der wichtigste, wenn man das so gewichten kann. Wir kommen noch dazu, warum. Und dieser vierte Auftrag lautet: Alles, was wir tun, soll Gott ehren. Warum sollen wir Gott die Ehre geben? Dafür gibt es drei Gründe. Das erste ist, der Grund, warum wir geschaffen worden sind, ist Gott zu ehren. Immer wieder lesen wir in der Bibel, dass wir dazu geschaffen worden sind. Zum Beispiel haben wir das hier in Jesaja 43. Da spricht Gott, denn der ganze Vers lautet: Bringt meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde, jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet, ja gemacht habe. Jeder Christ wird zur Ehre Gottes geschaffen. Und das steht wie eine Auftragsbeschreibung über meinem und über deinem Leben. Wir sollen Gott Ehre geben, Ehre bringen. Das ist der Grund, warum wir leben. Gott möchte mit uns Beziehung leben und wünscht sich, dass wir ihm Ehre machen. Der zweite Grund, warum das unser Auftrag ist, Gott selbst, Jesus selbst, bestätigt diesen Auftrag in dem wichtigsten Gebot, wie wir es kennen. Und das ist schon der zweite Grund. Da kommt mal ein junger Mann zu Jesus. Ich nenne ihn einfach mal Phari, denn der war Pharisäer. Und dieser Phari war jung, aber er hat Gott lieb gehabt. Und er kam zu Jesus und hat gesagt: Jesus, ich habe Gott lieb. Ich will ihm gefallen. Ich will wissen, was Gott will. Was soll ich tun? Was ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet ihm mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Er sagt: Das ist das Erste. Höre, Israel, unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und dann geht es weiter mit dem Doppelgebot der Liebe, aber bis hierhin erstmal, das ist das Erste. Im Grunde sagt Jesus: Dein ganzes Leben, dein ganzes Wesen soll darauf ausgelegt sein, Gott zu lieben, mit allem, was wir sind. Mit Verstand, also unserem Köpfchen, wenn wir nachdenken, mit unserem Herz, das, was uns antreibt, mit unserer Kraft, dem Arbeitseinsatz, wenn wir draußen arbeiten oder ihm dienen, mit unserer Seele, mit unserem Charakter. Gott möchte viel mehr sein als so eine Sonntagsfigur oder ein Gesprächspartner am Abend, bevor wir schlafen gehen, noch kurz mit ihm reden. Er möchte der Sinn unseres Lebens sein. Der Grund, warum wir morgens aufstehen. Die Antriebsfeder für unsere Arbeit. Stell dir mal ein frisch verliebtes Pärchen vor. So ganz junge zwei, die frisch zusammengekommen sind, die sich in die Augen gucken und dann funkt es. Jeder andere sieht es natürlich. Und wenn die beiden da so zusammen sind, dann drehen sich ihre Gedanken ständig darum, dem anderen was Gutes zu tun. So ihm Ehrerbietung zu bringen, dem anderen. Sie versuchen so Komplimente zu machen. Oh, du hast wirklich schöne Augen. Ach, ich bin so gern bei dir. Es macht wirklich Spaß, mit dir Zeit zu verbringen. Und es fühlt sich ganz normal an. Das ist kein Zwang, nicht so, du musst jetzt was sagen, sonst geht's hier was. Sondern klar, natürlich tue ich das. Verliebte sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, dem anderen Wertschätzung zu zeigen. Wir haben bisher zwei Dinge, warum wir Gott die Ehre geben sollen. Erstens, es ist unser Lebenssinn. Dazu wurden wir geschaffen. Zweitens, Jesus bestätigt diesen Auftrag. Und drittens, es ist unsere Bestimmung in Ewigkeit. Hast du dich schon mal gefragt, was passiert, wenn wir in den Himmel kommen? Also als Christen hoffen wir ja, dass wir da hinkommen. Das ist unser, da wollen wir hin. Und ich glaube, das wird wunderschön. Ich freue mich wirklich drauf. Allerdings wissen wir nicht allzu viel über den Himmel. Also was wir wissen ist, dass viele Fragen, die wir heute für wichtig halten, da mal ganz egal sein werden. Da werden einmal alle Geheimnisse offenbar und das, was mich heute interessiert, ach, das ist da schon längst klar. Was wir allerdings wissen, ist, dass wir einmal vor Gott stehen werden und dass wir ihm die Ehre geben werden. In Jesaja 45, da heißt es einmal, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen bekennen. Und allein im Buch der Offenbarung lesen wir viermal, wie sich die Ältesten niederknien, Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Wir wissen nicht ganz so viel über den Himmel, aber wir wissen eins mit Sicherheit, wir werden dort in der Nähe Gottes sein, mit ihm zusammen und ihn anbeten, ihm Ehre geben. Vielleicht kennt ihr auch dieses Lied. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Genau das wird passieren. Warum sollen wir Gott die Ehre geben? Weil es der Grund ist, wozu wir geschaffen wurden. Es ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Und es ist die eine Sache, die wir einmal im Himmel auf jeden Fall tun werden. Mal unter uns gesagt, wenn du sagst, Gott ehren, das ist nicht so mein Fall, das habe ich noch nie gemacht, dann ist jetzt die Gelegenheit, das mal zu üben. Denn im Himmel werden wir es tun. Was bedeutet es, Gott zu ehren? Was heißt es eigentlich? Das Wort Ehre, wenn man das mal so anguckt, bedeutet Wertschätzung geben. Jemandem Wertschätzung zu erweisen. Und wenn wir Gott ehren, dann tun wir das aus zwei Gründen. Nämlich erstens für das, was er tut. Also zum Beispiel, er schenkt Leben. Wir haben jeden Tag Sonne und Regen. Er schenkt Wachstum. Aber noch viel wichtiger, wir ehren Gott für das, was er ist. Und das ist nochmal ein Unterschied. Denn Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Und das hat er sich nicht verdient. Das hat er von Anfang an schon immer. Gott ist quasi mit Herrlichkeit geboren. Es ist eine Eigenschaft Gottes, Herrlichkeit. Vielleicht so ein bisschen wie ein Königstitel, aber das ist ein ganz schwacher Vergleich im Vergleich zu Gottes Herrlichkeit. Aber ein Königstitel, den kannst du dir nicht selber geben. Den hast du oder hast du nicht. Wenn wir die Queen in England haben, dann stehen alle da und machen, jawohl, große Queen. Und den Titel, den hat sie. Damit ist sie geboren. Punkt, aus, Schluss, basta. Und unser Gott ist ein Gott der Herrlichkeit, vor dem Menschen knien, vor dem Könige knien und Herrscher knien. Ihn zu ehren als einen großen König gebührt ihm, weil er Gott ist. Und genauso steht es Gott zu. Wir könnten jetzt ein ganzes Jahr lang darüber predigen, warum Gott es verdient, was diese Herrlichkeit bedeutet. Gott ist ewig, Gott ist souverän, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend. Gott ist Licht, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist Gerechtigkeit, er ist Liebe. Wir könnten immer so weitermachen. Gott ist Gott und dafür gebührt ihm Ehre. Gott zu ehren bedeutet, dass wir ihm durch Worte, durch Körperhaltung, durch Taten oder auch Gedanken Wertschätzung entgegenbringen. Für das, was er tut und für das, was er ist. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, wie das funktioniert, dann stellen wir fest, Wertschätzung, Ehre, beginnt immer mit der Herzenshaltung. Die kommt aus dem Inneren. Wenn meine Handlung, das, was ich tue oder was ich sage, nicht mit dem übereinstimmt, was mein Herz, wie es meinem Herzen geht, dann nennen wir das Heuchelei. Also mal ganz konkret angenommen, wir haben wieder unser Pärchen, ne, die beiden, und dann sagt der eine zu ihr, zu seiner Freundin da, du bist so toll und ich hab dich so gern, aber eigentlich geht es ihm nicht so, sondern er will sie nur ins Bett kriegen, dann ist das Heuchelei. Ein Versuch der Manipulation. Aber es ist keine echte Ehrerbietung. Und in der Bibel gibt es kaum eine Sache, die Gott mehr verabscheut. Das mal als Warnung, als Heuchelei. Immer wieder, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament finden wir das. Ananias und Sapphira, als sie vorheucheln, Gott die Ehre zu geben mit all ihrem Besitz und sie sterben. Und das ist der Grund, warum wir uns für dieses Bild entschieden haben mit dem Pulsschlag. Der Pulsschlag, der beginnt immer am Herzen. Und dann breitet er sich aus. Wenn wir vom Puls reden, dann kann der immer nur am Herz starten, aber du kannst ihn hier an der Hand spüren. Du kannst ihn am Fuß spüren. Ich bin kein Arzt oder sowas, da kennen sich andere besser aus. Aber den spürt man an verschiedensten Stellen am Körper. Es ist sogar so, dass die Körperteile absterben würden, wenn der Puls nicht stimmt. Wenn wir ein Problem am Herzen haben, dann wird auch unser Leib, unser Körper irgendwann Probleme kriegen. Das ist übrigens auch ein schönes Bild für Gemeinde. Die Auswirkungen unseres Pulses, unseres Herzens werden in jeder Fingerspitze sichtbar. Alles, was wir tun, soll Gott ehren. Gott die Ehre zu geben, das ist unsere DNA. Im Umkehrschluss, wenn was im Herzen nicht stimmt, werden wir ein Problem kriegen. Dieser sichtbare Pulsschlag einer Gemeinde und auch von jedem Christen, der hängt ab von unserem Innersten, von unserer Motivation, von dem, was uns antreibt. Lukas 6, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Dieser Begriff Herz ist, ich gebe das zu, manchmal auch ein bisschen abstrakt, ein bisschen schwer zu greifen. Ein anderes, etwas, finde ich, klareres Bild ist das Wort für Identität. Die Identität eines Menschen steuert sein Verhalten. Was du anbetest, wird beeinflussen, wie du handelst. Und das gilt für jede christliche Gemeinde. Die tatsächliche, und jetzt müssen wir aufpassen, die tatsächliche Identität, die wir haben, und damit meine ich nicht unsere theoretische, die prägt, wie wir nachher denken und handeln. Die Frage lautet für uns als Gemeinde und als Christen nicht, ob wir eine Identität haben, sondern was unsere Identität ist. Denn wir alle haben eine. Wie prägt diese Identität die Art und Weise, wie wir uns als Gemeinde verhalten? Ist Christus der Mittelpunkt unserer Identität? Und wenn nicht, was ist an seine Stelle getreten? Wisst ihr, das Tragische an dieser Geschichte ist, dass es oftmals nicht die schlechten Dinge sind, die Jesus vom Mittelpunkt vertreiben, sondern in den meisten Fällen sind es gute Dinge, die wichtiger werden als Jesus. Ich kannte mal eine Gemeinde, ich mag die Gemeinde, eine tolle Gemeinde, denen war gute Lehre wirklich wichtig. Die haben gesagt, wir wollen Tiefe. Wir Schwaben würden sagen, wir wollten Schwarzbrot. Und sie hungerten nach einer Tiefen, nach einer geistlichen Wahrheit und haben alles dran gesetzt, die besten Prediger zu haben und die Bibelstunden und Gottesdienste so tiefsinnig wie möglich zu gestalten. Und das ist etwas sehr Gutes. Und das führte dazu, dass die Gottesdienste und die Bibelstunden zu theoretisch korrekten Vorlesungen, theologisch korrekten Vorlesungen wurden. Und die sollten die Leute davor bewahren, dass sie Fehler machen in ihrem Leben, dass sie Schlechtes tun. Im Grunde führte das dazu, dass das Leben eines Christen darauf reduziert wurde, das Richtige zu wissen. Und möglichst viel davon. Jedoch hatte das eine Auswirkung, und zwar, dass die Leute zwar unglaublich viel wussten, aber dieses Wissen hat ihr Leben nicht verändert. Dieses Wissen hat nicht dazu geführt, dass Menschen sich veränderten. Und schon bald dachten die Leute, wir wachsen geistlich. Ich habe wieder was Neues kapiert. Und sie dachten, Wissen wäre geistliches Wachstum. Und schon nach einigen Jahren begann dann diese Fassade zu bröckeln. Da kamen auf einmal Skandale. Leiter der Gemeinde hatten mit Skandalen zu tun. Und das, obwohl sie theologisch sich alle einig waren. Sie hatten eine gemeinsame, klare Lehre. Aber trotzdem kam ein Skandal nach dem anderen auf. Und die haben sich alle gefragt, wie kann das sein? Wir leben in Einheit. Aber irgendwie zerbröckelt das Ganze. Ehen zerbrechen, Süchte kommen auf, es passt nicht mehr. Woran liegt das? Und die vielen verschiedenen Gruppen und Kreise der Gemeinden waren ausgelegt auf Wissen der Bibel. Aber es ging nicht so sehr darum, die Wahrheit der Bibel auf das eigene Leben praktisch anzuwenden. Und dann passierte etwas, nämlich Jesus, die Person, mit welcher wir Christen in Beziehung kommen sollen, wurde langsam zu einem abstrakten Gedankenkonstrukt. Sie haben angefangen, über Jesus zu sprechen, aber da war keine Beziehung mehr da. Und das Traurige ist, keiner in der Gemeinde hat es gemerkt. Alle haben gedacht, wir wachsen, aber keiner konnte erklären, warum es nicht klappt. Das ist ein trauriges Beispiel, wenn gute Dinge, wie zum Beispiel Lehre und das, was wirklich wichtig und Gutes, aber wenn die wichtiger werden als Jesus und wenn sie beginnen, Jesus vom Mittelpunkt zu verdrängen. Ich bin kein Arzt, aber ich habe hier mal so ein Stethoskop mitgebracht. Ich habe es bei meiner Frau geklaut, also sie weiß es. Ne? Und wenn so ein Arzt kommt, dann macht er manchmal so einen Herzcheck. Er fühlt den Puls, den Herzschlag. Das ist mal eine freche Frage, eine vermessene Frage. Dürfte ich mal so ein EKG machen? So einen kardiologischen Test? Einen Test unseres Herzens? Welche Sache steht mit deinem Herzen im Kampf um Jesus Christus? Was ist es bei dir oder bei uns als Gemeinde, die so sehr im Mittelpunkt steht und vielleicht ist es eine gute Sache, aber dass sie da so steht, dass sie Jesus von diesem Mittelpunkt verdrängt? Wenn du sagst, ja, da sehe ich auf jeden Fall was, ganz klar, dann herzliche Einladung, mir eine E-Mail zu schreiben. Schreib mir gerne und ich freue mich, da ins Gespräch zu kommen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Meine Lieben, es gibt immer eine Identität, die darum ringt, die dominierende Identität in einer Gemeinde zu werden. Immer. Egal, bei Einzelpersonen und auch als Gemeinden. Wir sind nie neutral. Das dürfen wir nicht tun und so denken, als wären wir neutral. Die Auswirkung davon allerdings ist, wenn Jesus aus dem Mittelpunkt gedrängt wird, dass, wenn wir Jesus mit etwas anderem ersetzen, dann führt es dazu, dass wir Kontrolle bekommen, dass wir Kontrolle behalten. Und das klingt eigentlich gut, weil das wollen wir ja, Kontrolle. Aber dass wir Jesus die Kontrolle abnehmen. Es führt dazu, dass wir unabhängig werden, aber unabhängig von Jesus. Dann werden wir zu Gemeinden, die nicht mehr einladend sind für Menschen mit Problemen. Wir werden dann zu einer Gemeinde, die ein Ort ist, wo sich Gleichgesinnte in den Arm nehmen, auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Gott in den Mittelpunkt zu stellen, ihn zu ehren, ist immer auch ein Kampf. Immer ein Kampf um die dominierende Identität. Und dieser Kampf, der wird nie aufhören. Den werden wir immer haben als Gemeinde. Es gäbe, glaube ich, noch einiges dazu zu sagen, aber bis dahin will ich es mal an der Stelle lassen. Wie kann ich Gott die Ehre geben? Was kann ich tun? Wie kann ich ihm zeigen, dass ich ihn lieb habe? Wie zeigst du, dass Gott dir wichtig ist? Dass er dir wichtiger ist als alles andere auf der Erde? Zunächst, wir können es ihm zeigen, indem wir es ihm sagen, im Gebet. Die Bibel nennt es Anbetung. Wenn wir vor Gott treten und ihn ehren und preisen für das, was er ist. Vielleicht geht es ja ein bisschen wie mir. Wenn ich das erste Mal so höre, dann gehen bei mir so ein bisschen die Warnlampen an. Gott anbeten, das hat da kommt so ein Gefühl von Unbehagen hoch, das tue ich nicht so oft. Vielleicht so, Charismatiker, keine Sorge, das hat damit nichts zu tun. Gott anbeten ist etwas zutiefst Biblisches. Wenn Anbetung für dich ein Neuland ist, dann kann dir vielleicht David helfen, König David. Der Mann, von dem es heißt, das war ein Mann nach Gottes Herzen. Dem seinen Puls würde ich gern mal fühlen. Und dieser David, der hat ein ganzes Bändeweise geschrieben, wir nennen es Psalmen, in denen er Leuten hilft, indem er Anleitung gibt, Gott anzubeten oder mitschreibt, wie er Gott anbetet. Und ein paar Verse aus Psalm 95, so finde ich ganz hilfreich. Da heißt es, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Als Schwaben, wir jubeln und jauchzen nicht so oft, ne? Wir juchzen. Und dann heißt es weiter, denn ein großer Gott ist der Herr. Ein großer König über alle Götter. David spricht Gott das zu, was er ist. Du bist ein großer Gott, ein König. Das ist Fakt, das bist du. Und ruft uns auf, kommt, lasst uns anbeten. Und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Der Psalm geht noch weiter, aber an der Stelle wieder Stopp. wenn wir nochmal zu unserem Pärchen kommen, meine beiden, wie machen die denn das? Wie zeigen die einander, dass sie sich lieb haben? Natürlich, indem sie es einander sagen. Hey du, ich mag dich wirklich, ich hab dich lieb. Oder wie wir Schwaben sagen würden, oh, ich hab dich saumäßig lieb. Das ist, was der König David auch in diesem Psalm gerade tut. Er sagt, Gott, du bist mein Gott. Ganz bestimmt wird es aber noch an einer zweiten Sache sichtbar bei diesem Pärchen, nämlich ihrem Verhalten. Wenn wir uns so von außen mal so ein Liebespaar angucken und gucken, wie benehmen die sich denn? Dann sehen wir, wie die miteinander umgehen. Mal ganz fiktives Beispiel. Nicht, dass nachher jemand sagt, das gibt es bei uns in der Familie, ne? Aber angenommen, meine Frau würde zu mir sagen, Steven, wenn du heute nach Hause kommst, dann möchte ich aber bitte, dass du deine nassen, dreckigen Stiefel vor der Tür ausziehst und nicht quer über den Teppich läufst. Was für ein Ehemann wäre ich, wenn ich am Abend dann mit meinen nassen, dreckigen Stiefeln einmal quer über den weißen Teppich laufe? Das wäre ein Verhalten, das passt nicht zu unserer Beziehung. Wenn ich meine Frau liebe, dann werde ich mich auch an das halten, was sie mir da sagt. Und genau das sagt auch Jesus. Jesus sagt mal, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ist doch gar keine Frage, natürlich, weil ich ihn liebe. Weil ich meine Frau liebe, laufe ich nicht mit nassen, dreckigen Schuhen über einen weißen Teppich. Klar, durch unser Verhalten können wir Gott Ehre machen. Und wenn wir nochmal zu unserem Pärchen kommen, so angenommen, die beiden verloben sich oder verheiraten sich oder was auch immer, und jetzt kommt der Mann auf die Idee und sagt, boah, ein Häuslebauer, das wäre jetzt recht. Was glaubt ihr? Wird der wohl hergehen und heimlich mal so ein Haus bauen und dann sagen, ha, Frau, ich habe ein Haus gebaut, guck mal. Nee, der wird natürlich mit seiner Frau darüber sprechen. Der wird sie mitnehmen. Sie werden gemeinsam überlegen, hey, wo soll denn das Haus eigentlich stehen? In welchem Ort wollen wir bauen? Wie soll das Haus ausschauen? Sie werden gemeinsam Entscheidungen treffen. Alles andere wäre irgendwie verquer, respektlos, lieblos. Und genauso ist es auch bei uns Christen. Gott die Ehre zu geben, bedeutet, dass wir ihn in all unseren Entscheidungen mit einbeziehen. Ihn fragen, Jesus, was möchtest du? Mache ich dir mit dieser Entscheidung Ehre oder nicht? Dient diese Entscheidung dazu, dein Reich zu bauen oder nicht? Was für eine geistliche Auswirkung hat diese Entscheidung auf meine Familie, auf meine Kinder? Was so einfach klingt, ist im Alltag manchmal ganz schön fies, manchmal schwer. Denn ich bin davon überzeugt, dass unsere Wünsche oft nicht mit dem übereinstimmen, was Gott Ehre macht. Allerdings zeigt es auch recht schnell, wie es mit unserem Herz bestellt ist, wo unser Herz steht. Zum Beispiel bei der Berufswahl. Was ist mein Entscheidungskriterium, welchen Beruf ich einmal wähle? Spielt die Frage, ob ich Gott mit diesem Beruf Ehre mache, eine Rolle oder nicht? Oder wenn ich ein Haus kaufe oder ein Haus baue, verschulde ich mich so hoch, dass ich nachher kein Geld mehr habe, um für die Gemeinde mehr übrig habe. Mache ich damit Gott Ehre? Oder wenn es um meine freie Zeit geht, wofür investiere ich meine freie Zeit oder mein freies Geld, das ich zur Verfügung habe? Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, nicht genießen zu dürfen. Heute Mittag in Hiltritzhausen, da hatten wir das dann abends noch mit einem Wein und Schokolade genießen. Ja, das dürfen wir, das ist was richtig Schönes und Gott genießt mit. Aber es geht darum, ob ich bereit bin, meine Wünsche und Sehnsüchte Gottes Wünschen und seiner Ehre unterzuordnen oder nicht. Ganz am Anfang haben wir es gelesen. Damit haben wir begonnen. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das alles tut zur Ehre Gottes. Wenn sowas Banales wie Essen und Trinken Gott zur Ehre dienen soll, wie viel mehr wichtige Entscheidungen in unserem Leben. Wenn sowas Banales schon zählt, dann zählt das jede andere Entscheidung auf jeden Fall auch. Und zum Letzten ein Praxistipp, wie wir Gott Ehre machen dürfen. Starte bei Kleinigkeiten. Wie wäre es, wenn du heute Abend noch bei einer Sache, nur bei einer Sache, dich fragst, wie kann ich Gott damit die Ehre geben? Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern wie kann ich mit dieser Sache Gott ganz die Ehre geben? Mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand, mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Seele. Wie kann ich Gott mit dieser einen kleinen Sache die Ehre geben? Vielleicht ist es heute Abend der Schokolade, der Wein oder das Gummibärchen. Was da noch, das letzte Gummibärchen in der Schale. Wie kann ich mit diesem Gummibärchen Gott Ehre geben? Vielleicht, wenn ich es genieße. Vielleicht, wenn ich es dem anderen gebe. Oder Corona-konform ihm die Schüssel reich. Oder vielleicht ist es eine Entscheidung, die du treffen musst. Wie kann ich mit dieser Entscheidung Gott die Ehre geben? Vielleicht auch eine halbe Stunde, die du noch übrig hast. Zwischen zwei Terminen. Und frag dich, wie kann ich diese Kleinigkeit nutzen, um mit dieser Sache Gott die Ehre zu geben? Vielleicht hilft dir dabei auch das Symbol von dem Pulsschlag, der Puls. Den kannst du dir nämlich relativ einfach irgendwo reinmalen. Das sieht so, für einen, der es nicht weiß, aus wie Kritzelkratzel. So. Zum Beispiel könntest du es unauffällig in deinen Terminkalender reinmachen. Montag, morgen. Oder in Geldbeutel reinkritzeln. Vielleicht auch als Hintergrund auf dem Bildschirm oder auf dem Handy, als Wallpaper. Und wenn du das siehst, dann kannst du ein Stoßgebet in den Himmel schicken und sagen, Herr, ich liebe dich. Ich will dich mit dem, was ich gerade tue, ehren. Darum geht es beim vierten Auftrag. Mit allem, was wir tun, wollen wir Gott die Ehre geben. Ich bete noch mit uns und ich lade euch ein, wer möchte und kann, gerne dazu aufzustehen. Großer Herr, du bist mächtig und würdig, von uns zu nehmen Herrlichkeit, Ehre und Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und weil du es wolltest, existieren die Dinge. Herr, wir beten dich an und legen dir alles hin, was wir haben. Wir lieben dich. Hilf uns, dich immer mehr zu lieben. Mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Seele und all unserer Kraft. Alles, was wir denken, alles, was wir tun, soll dir Ehre machen. Amen.